Ja, genau. Und in diese Richtung müsste es dann gehen, wenn man antizipiert, dass eventuell außerirdische Lebensformen auf diese Erde kommen, dass es auch andere Kommunikationsformen gibt, ja.
Es ist ja vielleicht sogar die menschliche Arroganz zu vermuten, dass Außerirdische kommen, um mit den Menschen zu kommunizieren. Aber es ist halt dieser Ansatz. Wer garantiert, dass Außerirdische überhaupt mit uns Menschen sprechen wollen? Vielleicht gibt es auf diesem Planeten auch andere intelligente Spezies.
Definitiv, das hätte uns so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht. Herzlich willkommen zu unserer Interviewfolge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Schön, dass ihr dabei seid. Es begrüßen euch heute ganz herzlich euer Host Silva Ladewig und Markus Tönnies von der Universität Göttingen, den ich heute als Gast begrüßen darf. Hallo Markus.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat. Kurz zum Hintergrund. Ich habe dich ja eingeladen, weil Jana und ich eine Folge zu sprachlichem Erstkontakt in Planung hatten. Und dann habe ich deinen Vortrag an der Universität Göttingen gehört, bei uns im Kolloquium der Sprachwissenschaft, und dachte mir, okay, das passt total. Es geht heute nicht um Erstkontakt mit SprecherInnen aus einer Community, deren Sprache noch nicht dokumentiert ist oder noch nicht beschrieben worden ist, sondern wir sprechen heute über den Kontakt mit Außerirdischen. Und ich vermute, dass deine Liebe zum Science-Fiction-Genre dich zu diesem Thema geführt hat. Oder wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen?
Ja, das ist ja so tatsächlich das Lieblingshobby mit dem Lieblingsberuf zusammenzubringen, also Linguistik und Star Trek. Ich bin hier auch nicht alleine, sondern zwei Kolleginnen, ein Kollege und eine Kollegin von mir, Simone Winkel und Stefan Tetzlaff, teilen diese Liebe. Und deshalb wollen wir eine Ringvorlesung zum Thema Star Trek machen. Das wird im nächsten Semester eine der offiziellen Ringvorlesungen der Universität Göttingen. Und wir brauchten noch einen Linguisten, der dann einen Vortrag hält. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, dass ich beides miteinander verbinde.
Und wie bist du dazu gekommen, überhaupt Star Trek folgen? Das war ja das Thema des Vortrags, den ich gesehen hatte. Man kann die linguistische Brille ja nicht ablegen, ja. Aber wie bist du dazu gekommen, dich auch dann wirklich aus Forschungsperspektive damit zu beschäftigen? Ist dir was Bestimmtes aufgefallen oder kam das so, während du geschaut hast, dass du schon immer so ein paar Passagen einfach mal so ein bisschen mit analysiert hast, so ein bisschen Berufskrankheit?
Ich war natürlich erst Star Trek-Fan. Ich glaube, das war so dieses neunige Alter mit 12, wo ich angefangen habe, Star Trek zu gucken. Und wenn man dann Linguist wird und das studiert, dann sieht man die Folgen natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, The Next Generation, das war so die Serie, mit der ich aufgewachsen bin, auch wenn ich die Originalserie und alles, was danach komme, auch gerne gucke, war halt das Problem, dass man dann als Linguist drauf guckt. Und es gibt diese eine Folge, Darmok heißt sie, in der die Kommunikation scheitert. Dann setzen halt so auch Fragen ein, wie, wieso sprechen Außerirdische immer fließendes Englisch? Wieso redet Captain Picards Familie, die in Frankreich wohnt, bestes britisches Englisch oder dergleichen? Das sind dann halt die Fragen. Und dann habe ich, bevor ich zurück an die Uni nach Göttingen gegangen bin, bei einem KI-Unternehmen gearbeitet und so ein bisschen Einblick bekommen, wie Übersetzer funktionieren müssten. Dann kam natürlich diese ganze ChatGPT-Debatte auf und dann habe ich mir halt gedacht, das kann man doch linguistisch auch mal ausschlachten und sich bei Star Trek angucken, wieso sprechen da wirklich die letzten Außerirdischen, die man auf dem hintersten Planeten irgendwo entdeckt, ohne Probleme akzentfreies Englisch.
Total interessant. Auf diesen Aspekt wollte ich auch nochmal zurückkommen später. Ich habe bei dir gelernt, dass es, weil diese Art von Forschung Teil der Xenolinguistik ist. Ich muss sagen, das war mir vorher überhaupt kein Begriff, Xenolinguistik oder Exolinguistik, wenn ich das richtig jetzt sage. Also da geht es ja um Studien, die so fremdartige Sprachen untersuchen. Also alle möglichen Arten von unerforschten Aliensprachen und anderen Kommunikationsformen. Und ich habe gelesen, dass es nicht nur darum geht, den Erstkontakt in irgendeiner Form vorzubereiten oder die Sprachen zu beschreiben und damit den sprachlichen Kontakt zu ermöglichen, sondern dass es auch darum geht, ja diese Möglichkeiten zu nutzen, um militärische Nachrichten zu verschlüsseln.
Ja, das geht natürlich in die Reihe rein, wenn ich eine Sprache erzeuge, also Sprache ist ja nichts anderes als ein, man kann sich das vorstellen, ich habe ein gewisses System von Zeichen und ich habe Regeln, wie ich diese Zeichen kombiniere. Das kann man natürlich in der militärischen Forschung oder Anwendung sehr leicht benutzen. Wenn ich eine Geheimsprache, eine Kodierung brauche, kann ich eine Sprache erzeugen. Das ist klar, dass da der Anwendungsbereich ist. Das ist dann, wie hat man die Nazis im Atlantik geschlagen, weil man die Enigma-Maschine hatte? Das ist hier nichts anderes. Wenn man also ein Sprachsystem erzeugt, was kein anderer spricht, habe ich einen kommunikativen Vorteil. beobachte ich bei meiner Tochter auch gerade. Die hat mit ihren Freundinnen so eine Geheimsprache erarbeitet. Das ist halt interessant. Also man kann eine komplett neue Sprache erzeugen.
Ja, das finde ich auch interessant. Das hat meine Tochter auch gemacht vor, weiß nicht, 2 Jahren. Die ist jetzt 10. Da fing sie auch an mit ihrer Freundin. Dann haben sie Alphabet gemacht und dann Zahlenkombinationen. Ich erinnere mich, dass das bei uns in dem Alter auch total üblich war. Also es scheint irgendwie auch so ein kleines Interesse in einem bestimmten Alter zu geben, sich so eine Sprachen auch, ja, so eine Sprachen zu konstruieren, um halt Geheimnisse auszutauschen. Naja, definitiv. Ja, das fand ich auf jeden Fall interessant, dass der Anwendungsbereich da in diesem Bereich jetzt offensichtlich nicht so weit entfernt ist, wie es bei Metaphernforschung ja beispielsweise auch ist. Haben wir auch schon in anderen Folgen angesprochen. Da ist auch, glaube ich, das FBI oder die CIA, irgendeine von diesen Behörden dran zu untersuchen, wie oder welche Frames, welche Metaphern Menschen in Social Media nutzen, um dann eventuell deren politische Einstellung oder so herausfiltern zu können und so weiter und so fort. Also es gibt für vieles offensichtlich in den verschiedenen Bereichen des Lebens Anwendungsmöglichkeiten, also auch hier. In Filmen und Serien, die du beobachtest oder die du dir angeschaut hast, hast du beobachtet, dass es häufig zu Erstkontakt zwischen den Angehörigen einer Sternflotte, wie jetzt bei Star Trek kommt, und Außerirdischen. Und wie du dir das anschaust, das können wir gleich mal besprechen. Aber die Serien spielen ja im, was weiß ich, 23. oder 24. Jahrhundert, werden natürlich aber auch aus der heutigen Perspektive erzählt. Man kann sich ja nicht freimachen von dem heutigen Technologiestand. Man kann sich vielleicht überlegen, was es mal geben wird, um vielleicht diesen sprachlichen Erstkontakt in gewisser Weise zu unterstützen. Aber wie sähe denn der Erstkontakt mit Außerirdischen heute aus?
Das ist eine gute Frage, wenn man das auf die heutige Technologie runterbreche oder die heutige Kultur. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen müsste, ist die außerirdische Spezies besser, höher entwickelt als wir oder ist es umgekehrt? Ich habe die Befürchtung, wenn es umgekehrt wäre, wäre das eine sehr einseitige Angelegenheit. Man muss sich auch immer bewusst machen, ein Erstkontakt zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen, so kann man es ja erstmal sagen, ist ja nichts Unbekanntes, als die Europäer nach Amerika gegangen sind und dort die indigenen Völker entdeckt haben, wissen wir ja, wie es abgelaufen ist mit all den negativen Folgen. Ich habe die Befürchtung, in der heutigen Welt würde es ähnlich ablaufen. Anders ist natürlich die spannende Frage, wir müssen uns ja bewusst machen, wenn Außerirdische auf die Erde kämen und mit uns Kontakt aufnehmen, werden die uns ja technologisch hoch überlegen, weil sie in der Lage sind, Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, diese Distanzen zu überblicken. Da gibt es dann einmal die positive Fassung wahrscheinlich. Sie suchen den Kontakt mit uns. Dann werden sie aber auch so entwickelt sein, dass sie unsere Sprache relativ schnell dekodieren können und mit uns kommunizieren können. Oder aber sie sind ähnlich wie die Menschen und würden hierher kommen und wahrscheinlich denken, wir können diesen Planeten noch gut ausschlachten, wie das bei Independence Day oder diesem Film der Fall ist. Dann wäre das eine relativ schnelle Angelegenheit.
Ja, stimmt.
Also das muss man wahrscheinlich so ansetzen. Ansonsten, wenn es vielleicht so ähnlich wäre, es ist immer eine Frage, mein Menschenbild ist nicht ganz so optimistisch in letzter Zeit, wäre halt die Frage tatsächlich, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, die ähnlich entwickelt werden, wie es dann liefe, ob man dann tatsächlich, das ist vielleicht wie im Film Arrival, da hat man es ja auch, dass man die guten Leute hat, die Linguistin, die versucht, das Ganze zu dechiffrieren und rauszufinden, wie man mit den Aliens kommuniziert. Und wir haben die schlechte Seite, das sind dann die Militärs, die das Ding in die Luft jagen wollen. Ich glaube, das ist heutzutage das Hauptproblem. Das ist bei Star Trek natürlich alles schon sehr viel utopischer, weil die Menschheit sich da auf einem positiven Weg befindet.
Das stimmt. Interessanter Punkt. Du hattest aber auch erwähnt, dass es Handreichungen der NASA gibt, ne, die solchen Erstkontakt in irgendeiner Form beschreiben oder Anweisungen geben. Weißt du, was da drin steht?
Ja, das ist sogar nicht mal von der NASA, sogar von der NSA. Also noch eine
Ach so, alles.
Geheimdienstebene schlimmer. Das steht auch alles tatsächlich verfügbar. Da ist dieses vertraulich durchgestrichen. Die gehen natürlich davon aus, wenn sie mit Außerirdischen sprechen, dass die sehr viel mathematischer ausgerichtet ist. Also die zentrale Idee ist natürlich, dass hochentwickelte Kulturen zur Mathematik fähig sind und das etwas universell Übergreifendes ist. Dass man also weiß, was Primzahlen sind, dass man anhand von Primzahlen die Position der Erde bestimmen kann. Das ist so das, was die vermuten und was sie ansetzen. Man kann natürlich dann immer wieder denken, da kommt dann auch die Geheimsprache in den Blickpunkt. Wenn ich mit Mathematik was mache, ist das natürlich sehr viel komplizierter.
Und das ist es dann das auch, was auf dieser ominösen Schallplatte steht? Diese hattest du ja auch angesprochen.
Also die NASA hat, ich glaube, das war Ende der 70er Jahre, drei Sonden gestartet, Pioneer 10, Voyager 1 und Voyager 2. Und dort hat man goldene Schallplatten hinterlegt. Auf diesen goldenen Schallplatten sind in erster Linie Grußbotschaften von allen möglichen Völkern der Erde und Fotos. Und dann hat man dort noch eine Anleitung drauf gemacht, die man mathematisch interpretieren kann. Also man kann anhand der Pulsare die Position der Erde oder unseres Sonnensystems erkennen. Und man hofft dadurch, wenn diese Sonden hatten ursprünglich die Aufgabe, Fotos vom Jupiter, Saturn, Neptun und so weiter zu machen. Die fliegen auch immer noch und die senden auch immer noch. Und man hat die Hoffnung, dass sie irgendwann in vielen tausend Jahren vielleicht mal auf Außerirdische treffen und dann Außerirdische anhand dieser Sonde erkennen. Da gab es mal eine intelligente Lebensform in diesem Sonnensystem und dieses Sonnensystem befindet sich dort und so sehen die Leute, die dort sind, aus. Man hat auch auf dieser Schallplatte tatsächlich eine Anleitung hinterlegt, wie man die Schallplatte bedienen kann. Also man muss ja davon ausgehen, vielleicht können Außerirdische das gar nicht. Könnte ja hier auf der Erde in 10 Jahren auch schon ein Problem sein, dass man nicht mehr weiß, wie man eine Schallplatte anhört.
Ja, definitiv. Ja, und was würdest du sagen, ist das eine gute Idee, Außerirdischen die Daten zu schicken, dass sie uns finden? Das kann man ja jetzt auch irgendwie kritisch sehen.
Ja, es kommt drauf an, welche Außerirdischen das sind.
Ja, ja, genau.
Wenn's auch hier wieder die Frage, wenn es tatsächlich so ist, dass es so unser Entwicklungsstand ist, haben wir wahrscheinlich nicht zu befürchten, weil die so lange hierher brauchen, dass das eh ewig dauern wird. Wenn es jetzt hochtechnisch überlegene Außerirdische sind, könnten die sich auch sagen, was schert uns da dieses primitive Völkchen auf der Erde? Das ist eine spannende Frage, was Außerirdische denken. Wahrscheinlich denken Außerirdische ganz anders, als wir uns das denken.
Wahrscheinlich. Vielleicht sind sie auch gar nicht so machtinteressiert und wollen immer an Ressourcen ran, so wie die Menschheit vielleicht, weißt du, und rotten sich dann selber aus wie unser einer. Das machen die vielleicht gar nicht.
Das wäre schön.
Wer weiß, das wäre schön. Wir bleiben mal beim positiven Gedanken. Also haben wir jetzt davon gesprochen, wie es heutzutage wäre, wenn quasi die Außerirdischen auf die Erde treffen oder was wir unter anderem jetzt auch unternehmen, um Kontakt mit Außerirdischen herzustellen. Aber welche Möglichkeiten hätten wir denn vielleicht im 23. oder 24. Jahrhundert, Stichwort künstliche Intelligenz, wenn dann außerirdische Spezies auf unsere Erde käme und wir dann noch auf der Welt wären? Das muss man ja irgendwie auch kritisch betrachten.
Also wenn ich es wie Star Trek sehen würde, das wäre sozusagen die utopische Sicht, hat sich die Menschheit in eine Richtung weiterentwickelt, wo sie wirklich ihre negativen Eigenschaften abgelegt hat in größten Teilen und versucht, zur Verbesserung der eigenen Situation zu handeln. Das wäre so der Punkt. Dann ist künstliche Intelligenz, gibt es in Star Trek auch. Dort kann man mit dem Schiffscomputer der Enterprise beispielsweise relativ gute Gespräche führen. Den redet man dann immer mit Computer an. Die können richtige Dialoge führen, also so wie ChatGPT das heute schon kann. Die schlechte Sichtweise ist dann die Terminator-Sichtweise. Die künstliche Intelligenz hat uns versklavt. Wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird, dann wäre halt die Frage, dann kommunizieren die Außerirdischen, die hier ankommen, wahrscheinlich eben mit dem Computer. Vielleicht ist das auch so natürliche Evolution, dass überall dann nur noch künstliche Intelligenz ist. Dann unterhalten sich die künstlichen Intelligenzsysteme.
Ja, das stimmt. Das muss man echt weiterdenken, ne? Dass es wahrscheinlich dann so dominant ist, dass wir vielleicht die Fragen, die wir heute stellen, dann gar nicht mehr stellen müssen.
Ja, man könnte natürlich anmuten, wenn man jetzt tatsächlich so den Star Trek-Weg nimmt, der ja der bessere ist, dann würde man künstliche Intelligenz ja wirklich zur Kommunikation einsetzen. Die Frage, die ich anfangs ja hatte, warum sprechen sie im 24. Jahrhundert alle Englisch oder im 23. Jahrhundert? Dafür gibt es natürlich die reale Welterklärung, dass man aus produktionstechnischer Sicht nicht jede Woche eine neue Sprache konstruieren kann und die Außerirdischen dann von menschlichen Schauspielern gespielt werden, die halt Englisch sprechen. Die In-Universe-Erklärung ist sozusagen, dass die Menschen oder alle Außerirdischen alle Lebewesen einen Chip im Kopf haben, der so funktioniert wie DeepL und direkt die Sprachen übersetzt. Also das könnte eine Möglichkeit sein, wobei wir dazu natürlich noch in die Lage kommen müssten, dass ein KI-System direkt funktioniert ohne Trainingsmaterial.
Das wollte ich mich gerade fragen, weil das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen. Also außer es erkennt irgendwelche Muster, die man auf irgendwelche, weiß nicht, Schemata oder so zurückführen kann, dass es relativ schnell geht, irgendwelche solche Sprachen zu entschlüsseln. Wie vielleicht jemand, der Xenolinguist ist, der vielleicht auch relativ schnell bestimmte Muster entschlüsseln kann.
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Systeme machen können. Also wahrscheinlich könnten wir heute schon ein System trainieren, das es direkt eine sprachliche Struktur analysiert. Wenn genug Trainingsmaterial reingibt, ist es ja, ich meine, es ist ja, was wir als Linguisten machen, wir gucken uns Muster an, wir gucken uns Strukturen einer Sprache an, wir gucken uns an, wie werden diese Einheiten miteinander verknüpft. Das könnte sicherlich ein KI-System auch in der Übersetzung machen. Wo ich allerdings meine Zweifel habe, ist, dass es in Echtzeit 1:1 geht. Wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, die wir jetzt Star Trek auch haben, ein Außenteam mit 3, 4 Personen beamt auf einen Planeten runter, wo ein unbekanntes Volk ist, und man fängt direkt an, sich zu unterhalten. Da fehlt halt jegliches Material. Also selbst wenn man sagt, die Muster werden direkt analysiert, was ist, hallo, wir sind vom Raumschiff Enterprise, und dann die Erwiderung des Grußes, da ist einfach zu wenig Trainingsmaterial oder zu wenig Material, was ich direkt analysieren könnte.
Dann wäre es vielleicht so wie bei Arrival, dass man eine bestimmte Zeit bräuchte, einfach um erstmal zu schauen, auch wie kommunizieren sie. Also es ist ja auch sehr sprachlastig, also lautsprachlastig, ne? Also wahrscheinlich auch in Star Trek, ne? Da haben wir ja auch in dem Kolloquium drüber gesprochen. Gibt ja wenig wahrscheinlich oder bis gar keine visuellen Kommunikationsformen, die da aufgerufen werden.
Das Problem ist tatsächlich wieder diese menschliche Sichtweise und diese Fokussierung auf orale Kommunikation. Ich glaube tatsächlich, es ist eine menschliche Sicht. Wir können ja auch davon ausgehen, dass es vielleicht außerirdische Lebensformen gibt, die gar keinen Oraltrakt haben, die gar nicht zu oraler Sprache in der Lage sind und die dann über Gebärden, Zeichensysteme oder Schrift kommunizieren oder wie auch
Ja,
immer.
genau.
Das wird dann natürlich nur am Rande berücksichtigt. Das Einzige, was man in Star Trek oder dergleichen hat, ist tatsächlich so Gesten wie die Zeigegeste auf sich selbst mit Selbstreferenz, ich, Picard oder dergleichen. Das ist so der Klassiker. Aber ansonsten, dass man auf Völker treffen kann, die gar keine orale sprachliche Form haben, passiert dort, glaube ich, fast nie oder wenn relativ selten. Und wenn man ausweicht, dann eher auf schriftliche Kommunikation, dass man dann halt sagt, ich habe irgendwas Geschriebenes, was ich jetzt analysieren muss.
Das finde ich total interessant, weil man ist ja kulturell auch in gewisser Weise geprägt, wie so Außerirdische eventuell kommunizieren durch diese ganzen Science-Fiction-Serien und Filme. Und deswegen fand ich damals den Film Arrival so interessant, weil ja diese Logogramme da aufgetaucht sind, die ästhetisch wunderschön sind und dann man natürlich aber von einer ganz anderen Fragestellung ist. Wie analysiert man so eine Sprache? Und das wäre ja dann auch was, was KI dann in irgendeiner Form, wenn es dann soweit ist, auch relativ schnell erkennen müsste, wo wir also gar nichts wahrscheinlich füttern können. Oder wir sind dann vielleicht schon weiter und arbeiten mehr mit visueller Kommunikation, wer weiß. Wir denken ja jetzt einfach in dieser vokal-auditiven Kommunikationsform relativ häufig. Vielleicht hat sich das bis dahin auch schon mehr entwickelt in visuelle Kommunikationsform.
Ja, das ist ja sogar ein Punkt, den man, glaube ich, auch aufgreift. Es gibt ja diese Überlegung, dass man dort, wo man Atommüll lagert oder Reste von Atommüll, dass man den ja 30.000 Jahre, ist es, glaube ich, weiß nicht, können auch 10.000 sein,
Das
aber es ist
stimmt.
irgendwas, dass man da ja ein Schild hinstellen muss, was Lebensform sagt, hier ist Atommüll, bitte geht da nicht hin. Es ist natürlich heute relativ simpel, dann schreibt man in 10 Sprachen hin, Stopp anhalten, aber man versucht halt auch, sich zu überlegen, wie kommunizieren die denn in 30.000 Jahren? Was können wir da hinstellen, dass es funktioniert und keiner reingeht?
Ja, genau. Und in diese Richtung müsste es dann gehen, wenn man antizipiert, dass eventuell außerirdische Lebensformen auf diese Erde kommen, dass es auch andere Kommunikationsformen gibt, ja.
Es ist ja vielleicht sogar die menschliche Arroganz zu vermuten, dass Außerirdische kommen, um mit den Menschen zu kommunizieren. Also im vierten Star Trek-Kinofilm, fliegt eine Sonde zur Erde, die fliegt über die Meere, die verursacht Unwetter auf der Erde und sie will mit Walen sprechen. Sie ist von weit her gekommen, um wa mit Walen zu sprechen. Menschen denken die ganze Zeit, die will mit uns sprechen. Es gelingt dann natürlich Captain Kirk rauszufinden, dass sie mit Walen sprechen möchten. Dummerweise hat die Menschheit die Wale ausgerottet im 24. Jahrhundert. Das lösen sie dann, indem sie einfach mal ins 20. Jahrhundert zurückfliegen und 2 Wale kidnappen.
Ach so, okay.
Aber es ist halt dieser Ansatz. Wer garantiert, dass Außerirdische überhaupt mit uns Menschen sprechen wollen? Vielleicht gibt es auf diesem Planeten auch andere intelligente Spezies.
Ja, total interessant, ja. Ja, da hast du recht. Da sind wir doch sehr, sehr egozentrisch drauf und schauen, ja, wir sind die Wichtigsten hier auf dieser Erde. Und ja, definitiv, das hätte uns so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht. Interessant. Nochmal kurz zu deiner Herangehensweise. Also, du hast dir jetzt Star Trek ausgesucht, ja, als Serie, was du dir genauer anschaust. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und warum gerade Star Trek?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist dann in erster Linie, dass ich halt Star Trek gucken möchte. Bei mir ist es jetzt auch so, dass meine Familie jetzt nicht so begeistert ist, wenn ich Star Trek gucke, dann kann ich zumindest mal sagen, ich gucke es jetzt wissenschaftlich im Büro. Nein, das ist nur die schöne Folge daraus. Hauptsächlich tatsächlich für mich dieser Punkt, diese Verbindung aus KI mit Linguistik und dieser Erstkontaktsituation. Also immer diese Frage, warum sprechen die Englisch? Das hat mich seit Schulzeiten beschäftigt und mit dem linguistischen Wissen und dem KI-Wissen von heute kann man das halt einigermaßen erklären, wie das funktionieren könnte und kann halt auch gerade diese Grenzen aufzeigen. Und es gibt halt diese eine schöne Folge, wo die Enterprise unter Captain Picard auf ein Volk trifft, dass man perfekt syntaktisch übersetzen kann, dass man, wo man nur raus, also syntaktisch, morphologisch, phonologisch geht da alles, also alle sprachlichen Ebenen von der Lautäußerung bis zum Satz sind möglich, aber es kommt totales Kauderwelsch raus. Also die Funktionswörter sind noch da.
Ah ja, okay.
Und dann muss Captain Picard halt, der löst das dann natürlich in den üblichen 45 Minuten, aber er muss halt eine Form der Kommunikation mit diesem Volk finden und dann findet er heraus, dass dieses Volk halt in Epen kommuniziert. Also es wäre jetzt so, als wenn wir jetzt sagen würden, Verwundung heißt, oder mir tut etwas weh, mir blutet die Achillesferse oder so etwas. Oder noch weiter weg geht's, tapfer wie Siegfried auf dem, weiß ich nicht was,
Ja.
was auch immer, dass man die Nibelungen nimmt oder irgendein Epos und daran kommuniziert. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man in Star Trek-Folgen kommuniziert, dass man sagt, ängstlich ist nicht mehr ängstlich, sondern Captain Picard auf dem Borgschiff alleine oder so etwas. Und
Verstehe.
das findet er halt raus und dann nutzt er das Gilgamesch-Epos, um die Kommunikation mit diesem Außerirdischen zu überwinden und hinzukriegen. Und
Wow.
das ist dann der Punkt. Da macht er auch sehr viel logografisch. Da malt er so Kreise. Zwei Protagonisten der Folge von diesem Planeten heißt es immer Gelat und, nee, wie heißt es jetzt? Jetzt müsste ich selber mal nachgucken, aber zwei befinden sich
Ja.
auf einem Planeten und er malt Picard diesen Planeten und die Punkte und kommt dahinter, dass das genau die Geschichte ist, dass er und der Captain des gegnerischen Schiffes auf diesem Planeten sind und gegen eine Bestie kämpfen müssen.
Ah, okay.
Also sehr schöne Folge, das kann man richtig schön analysieren.
Das muss ich mir mal anschauen. Das klingt total interessant. Aber du hast gerade gesagt, du hast es dir als Kind schon angeschaut und dir die Frage gestellt, warum sprechen die perfekt Englisch? Hast du dir denn als Kind schon irgendeine, also KI gab es ja damals noch nicht. Hast du dir da irgendeine Antwort selbst gegeben, warum das so ist? Oder ist es einfach das, was dich jetzt da so angetrieben hat die ganze Zeit? Und jetzt kannst du es dir erklären.
Ja, eher das, weil die Erklärung geben sie natürlich mit dem tollen Wort Universal Translator. Übrigens immer
Ja.
herrlich aus, wenn das in der deutschen Synchro ausgesprochen wird, Universalübersetzer. Das ist schon da, dass der da ist, aber man fragt sich natürlich immer, wie kann ein technisches Gerät, auch, also als ich Star Trek geguckt habe, das war so in den 90er, 2000ern, da hatte von KI noch keine Ahnung, wie kann so ein Gerät sofort funktionieren? Also es geht ja eigentlich gar nicht. Man muss ja irgendeine sprachliche Struktur haben. Und das kam dann später dazu, dass ich, je älter ich wurde, je weiter ich gewandert bin, dann auch Linguistik studiert habe, dass ich mir dann halt erklären konnte, okay, so müsste das funktionieren. Dann kam auch so, es gibt so zwei, drei Folgen, da fällt das Ding halt mal aus. Und dann sieht man, dass die doch alle irgendwie Kauderwelsch reden, wenn das nicht funktioniert. Durch den KI-Bezug jetzt halt, wird es halt noch ein bisschen spannender.
Definitiv. Also das heißt, da war uns dann Star Trek doch schon ein bisschen voraus.
Ja, die sind in vielen Dingen voraus. Also auch so iPads, Picard hat in den 90ern schon so Tablets auf dem Tisch liegen. Was sie nicht hingekriegt haben, das ist das Faszinierende. Der hatte dann so, weiß ich nicht, zehn Tablets auf dem Tisch liegen. Das waren alles einzelne Dokumente. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass es ein iPad reichen würde, wo 10 Dokumente drauf sind.
Ja, total interessant. Also ich muss auch mal drüber nachdenken, weil ich glaube, meine Oma hat damals die alten Folgen. Gibt ja so die alte Staffel und dann die neuere Staffel, ne? Und bei den alten, da gab es dann auch noch Riesenknöpfe. Da gab es zwar schon noch irgendwie so wie so Screens, aber die hatten immer noch Riesenknöpfe, die irgendwie so beleuchtet waren. Und das sah ein bisschen aus wie Kinderspielzeug. Das war natürlich später alles ein
Ja,
bisschen besser und hat man gedacht, ja.
das ist die Originalserie. Das war so in den 60ern. Die sieht auch total 60er aus.
Ja, definitiv.
Das Faszinierende ist, dass sie inzwischen Serien drehen. Also die Originalserie spielt 2265 rum.
Ja.
Und inzwischen haben sie auch Serien gedreht in den 90ern und auch jetzt also in der Jetztzeit eine der Serien, die vor der Originalserie spielen. Und das kriegt man einfach nicht hin mit modernen Mitteln. Es ist ja so wirken, dass die, wenn sie temporär vor der Originalserie spielt, auch so aussieht. Aber die sehen alle zu modern aus dafür.
Interessant. Aber wenn du uns noch ein bisschen Einblicke gibst in deine Forschung, wie gehst du jetzt davor? Also du schaust dir die Serien an oder Episoden, die dann diese Ereignisse haben von sprachlichem Erstkontakt und was machst du dann?
Also was halt das Ziel ist, auch für den Vortrag, den ich da bei der Ringvorlesung halte, ist tatsächlich wenige Folgen auszuwählen und mir anzugucken, ist das ein realistisches Erstkontaktszenario? Funktioniert das überhaupt linguistisch gesehen, was die da machen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was halt auch ein Punkt ist, ist, dass man halt die Ebene der Sprache sich ansieht. Also wir gehen auf gesprochene Sprache ein. Die spielt dort immer eine zentrale Rolle. Man müsste sich mal ansehen, systematisch, und das ist das Ziel, was ich auch bei dem Vortrag habe, welche Rolle spielen nonverbale Sachen wie Gestik, Mimik, Gebärden, Zeichensprache. Und das spielt eine Rolle. Da muss man sich noch aus kulturwissenschaftlicher Sicht natürlich fragen, auf wen treffen die da eigentlich? In der Regel treffen die immer auf Außerirdische, die in einem schlechteren, also schlechter nicht, sondern niedrigeren Entwicklungsniveau sind, um halt so diese Überlegenheit der menschlichen Zivilisation des 24. Jahrhunderts zu zeigen, wo sich die Menschheit positiv entwickelt hat. In der Regel trifft man dann auch gerne auf ein Volk, was sich so in der Mitte des 20., 21. Jahrhunderts befindet, in größeren kriegerischen Auseinandersetzungen, damit man es noch moralisch abblenden kann. Da interessiert mich tatsächlich, wie gehen die bei den Erstkontakten vor? Also was machen die? Und vor allem auch, woher haben sie die sprachlichen Informationen? Wird vielleicht in der Folge etwas dazu gesagt, dass man die schon seit 10 Jahren beobachtet und Corpora hat oder dergleichen? Und das möchte ich mir halt mal systematisch ansehen und dann auch gucken, ist das realistisch? Ist das ein realistischer Erstkontakt oder nicht?
Ich finde das ganz interessant, weil wir haben jetzt viel über KI und Muster gesprochen, aber natürlich das tatsächliche Zusammentreffen face to face ist ja dann doch was anderes, ne? Also da gibt es viel mehr Artikulatoren, die genutzt werden, viel mehr Modalitäten, die zur Kommunikation genutzt werden. Und auch die ganze Frage, die hast du ja jetzt auch angesprochen, von kulturellem Wissen, ja. Also es muss auch ein gewisses kulturelles Wissen da sein, damit man sich auch irgendwie versteht. Und das kommt ja quasi in dieser ganzen KI-Geschichte, die wir jetzt so besprochen haben, nicht so richtig zum Tragen, wo es vielleicht erstmal darum geht, bestimmte Patterns zu entziffern, mittels derer man die sprachliche Struktur dann in irgendeiner Form entschlüsseln kann und dann mit dieser Entschlüsselung, mit diesem Code dann eventuell kommunizieren kann. Also dieses ganze Drumherum, was ja im Grunde eine Kommunikation ausmacht, das geht ja dann häufig die Ausschnitte, die ich gesehen habe, relativ locker flockig von der Hand. Nicht immer, aber meistens schon. Aber es ist doch viel mehr Wissen nötig, um mit jemandem zu kommunizieren. Worüber reden wir? Worüber kommunizieren wir? Worüber tauschen wir uns aus? Haben wir ein ähnliches Verständnis von den Dingen? Ne?
Ja, das hat man ja schon, wenn man innerhalb von Deutschland beispielsweise Kommunikation macht. Wenn ich jetzt tatsächlich Standarddeutsche mal ausschalte und ich würde sagen, jemand aus dem tiefsten Bayern trifft auf einen norddeutschen Fischer, dann habe ich unter Umständen schon eine Situation von sprachlichem Erstkontakt, den können wir halt überwinden, weil wir die Standardsprache haben. Aber es zeigt sich ja auch an einzelnen Wörtern. Ich habe zum Beispiel, meine Frau kommt aus dem Rheinland, ich komme aus Wilhelmshaven und dann gibt es dieses schöne Wort Tüdeln. Das ist irgendwie, keine,
Tüdeln.
genau, man könnte sagen, irgendwie rumfummeln mit irgendwelchen Dingen. Und das kannte sie am Anfang nicht, ähnlich so wie ich das Plümo für Bettdecke nicht kannte. Also das sind so Kleinigkeiten, die dieses kulturelle Wissen halt hat. Das müsste jedes KI-System oder jeder Übersetzer sofort antizipieren, um zu funktionieren, damit die Kommunikation ja gelingt. Ansonsten haben wir das, ansonsten selbst wenn wir heutzutage DeepL benutzen, ist das ja keine perfekte Übersetzung, wie sie ein menschlicher Übersetzer oder eine menschliche Übersetzerin liefern könnte.
Ja, und du musst ja auch irgendwie dieselben, also ähnliche kulturelle Bedingungen haben, damit du überhaupt auch bestimmte Wörter als solches nutzen
Ja,
kannst, ne? Also
genau.
mit einem bestimmten semantischen Konzept dahinter, ja.
Das lässt Star Trek halt völlig außer Acht.
Ja, das sind dann doch die Fragen, die man sich dann doch als Wissenschaftler stellt oder als Wissenschaftlerin, aber trotzdem finde ich diese Fragestellung einfach total interessant, die du da stellst und wie du da rangehst und einfach auch nochmal so Serien, Episoden oder Filme, wie Menschen sich so Erstkontakt vorstellen, anzugucken, mal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen ist die Serie oder der Film nicht schlecht, ne? Aber überhaupt mal zu schauen, okay, wie stellen wir uns das jetzt vor und kann das überhaupt funktionieren, finde ich echt spannend.
Ja, das Problem ist, das ist auch sehr spannend, gerade weil natürlich man die Serie auch immer in dem Kontext der Zeit sehen muss. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Star Trek wurde so Ende der 80er,
Definitiv.
The Next Generation, Ende der 80er, Mitte der 90er, bei denen dann Political Correctness auch eine Rolle spielte. Die Originalserie in den 60ern ist wieder ganz anders aufgelegt. Da rendern Hippies durchs Raumschiff oder dergleichen. Das ist alles sehr viel bunter. In den 80ern würde man sagen, beiger vielleicht. Und da spielen halt viele Dinge, die man heute vielleicht umsetzen würde, einfach keine Rolle, weil man natürlich damals auch so dieses Schema hatte, ich muss 26 Folgen a 45 Minuten produzieren. Das geht ja auch heute ganz anders. Da kann man sich Zeit nehmen, man hat bessere Effekte und so weiter.
Dann hast du noch gesagt in deinem Vortrag, dass Captain Picard, war er es, den du als den besten Captain hältst? Oder habe ich das richtig in Erinnerung? Kannst du sagen, warum?
Ja, Captain Picard ist tatsächlich, ich wurde hier auch beim Vorstellungsgespräch damals gefragt, wie ich mir so die perfekte Führungsrolle vorstellen würde oder was ich als Führungskraft machen würde. Da habe ich gesagt, ich würde handeln wie Captain Picard. Einerseits kann Captain Picard sehr sturköpfig sein, aber was Captain Picard halt als Merkmal hat, ist, er versammelt viele unterschiedliche Leute an sich. Es gibt dann immer die berühmte Szene im Besprechungsraum, da sitzen ganz unterschiedliche Charaktere. Sein erster Offizier, der ihm immer den Rücken frei hält, aber auch so ein bisschen stürmerisch nach vorn geht. Ein etwas strenger Klingone, Mr. Data, der alles weiß, Counselor Troy, die eher empathisch ist. Und die beraten ihn und dann sammelt er die Meinung an und dann fasst er am Ende eine Entscheidung. Trotzdem hat er noch so ein bisschen menschliche Schwächen, weil er manchmal einen unglaublichen Dickkopf hat. Darüber macht sich sein erster Offizier dann gerade in der neuen Serie Star Trek Picard auch gerne lustig. Und deswegen halte ich ihn einfach für den besten Captain, weil er einfach, er ist so das Ideal eines Humanisten mit leichten menschlichen Schwächen.
Sehr schön. Das finde ich tatsächlich irgendwie ein interessantes Schlusswort auch als Ausblick für ein Menschenbild, was dann vielleicht auch noch da ist, wenn wir mit irgendwelchen Raumschiffen eventuell durch die Galaxien fliegen. Wer weiß, wie wir uns dann entwickelt haben. Aber nach Picard als Vorbild wäre es ja ein positives offensichtlich. Mhm. Das Schöne ist, du hast es gesagt vorhin, man kann sich verschiedene Vorträge jetzt in der Ringvorlesung an der Uni Göttingen anschauen im nächsten Sommersemester. Du organisierst das mit deinen KollegInnen. Möchtest du uns vielleicht noch kurz Einblicke in das Programm geben?
Genau, also bei der Ringvorlesung haben wir ein ganz unterschiedliches Programm. Es war uns halt auch gerade wichtig, normalerweise gibt es bei Star Trek immer die klassischen Physikvorträge, was ja auch sehr sinnvoll ist, weil Star Trek sehr viel Physik und Naturwissenschaften nutzt. Aber wir wollten es gerade mal aus geisteswissenschaftlicher Sicht oder sogar aus fächerübergreifender Sicht mit allen Fächern machen. Deswegen haben wir tatsächlich sehr interessante Vorträge. Das fängt beispielsweise damit an, dass wir einen Vortrag haben von Formwandlern und Wiedergängern Homosexualität in Star Trek. Wir werden uns mit der Gesellschaftsstruktur der Borg beschäftigen. Die Borg sind so ein Volk, was es ist ein Kollektiv, da zählt das Einzelne nichts mehr. Es gibt nur das Kollektiv und ihre Wissen erweitern sie nicht durch Austausch mit Kulturen, sondern sie assimilieren sie und nehmen die Stärken und Schwächen dieser Kultur auf. Das ist so der Antagonist. Dann werden wir uns sehr intensiv in der Vorlesung mit der Musik in Star Trek beschäftigen, weil Musik auch immer eine wichtige Rolle spielt. Den Physikvortrag haben wir auch sehr drin. Da freuen wir uns auch drüber, dass wir unseren Präsidenten Herrn Tholan gewinnen konnten, der ja ein bekennender Star Trek-Fan ist und der darf hier einfach nicht fehlen, weil man, wenn man mit Star Trek was macht, braucht man Physik und dann braucht man es auch sehr gut dargestellt und das macht er einfach sehr schön. Dann werden wir uns mit psychischen Erkrankungen in Star Trek beschäftigen. Dann wird es tatsächlich um die Religion in Star Trek gehen. Wir werden auch Star Trek nochmal aus Sicht der amerikanischen Fernsehgeschichte beleuchten. Und dann gibt es tatsächlich, jetzt muss ich selber Werbung für mich machen, und einen anderen Vortrag. Wir werden vor meinem Vortrag, der wird am 4. Juli sein, wird es einen Vortrag geben, wie sehen Aliens aus und wie könnte ein First Contact aussehen und ausgehen, also sozusagen als Vorbereitung oder ohne sprachlichen Bezug und ich werde mich dann tatsächlich nochmal mit dem xenolinguistischen Erstkontakt beschäftigen. Und worüber ich mich auch besonders freue, das ist vielleicht so, bei Unis denkt man immer, man hat andere Wissenschaftler da, konnten für die letzte Sitzung jemanden gewinnen, der selber vom Fan zum Research Assistant geworden ist. Das ist Jörg Hillebrand aus Papenburg, der tatsächlich über Star Trek forscht. Der ist ursprünglich Lehrer für Englisch und Bio, glaube ich, an einem Gymnasium und der forscht über Star Trek. Der guckt sich tatsächlich Folgen für Folgen an und überlegt sich, ist die visuelle Kontinuität gegeben. Und darauf sind sie in Hollywood aufmerksam geworden, dass es den hier gibt und haben ihn für die zweite und dritte Staffel von Star Trek Picard angeheuert. Dann hat er mal so kleine Aufgaben gekriegt. Wir müssen wissen, was hätte Dr. Crusher in ihrem Quartier stehen? Oder sie haben jetzt für die dritte Staffel von Picard die gesamte Brücke der Enterprise D wieder aufgebaut. Da musste man wirklich Foto für Foto sorgen, dass man wirklich den Originalteppich gefunden hat und so weiter. Und da hat er mitgearbeitet. Er wird die Vorlesung also beenden und uns zeigen, wie so eine Serie überhaupt produktionstechnisch funktioniert und was man dafür Hintergrund braucht.
Das klingt total spannend. Ist da einmal im Monat der Vortrag oder alle 2 Wochen? Wie habt ihr das geteilt?
Es ist tatsächlich jede Woche ein Vortrag im Sommersemester. Das ist, die Uni hat immer 2 Ringvorlesungen, eine in der alten Aula und eine in der, die ist in der Paulinerkirche. Und die findet halt wöchentlich statt. Bei uns ist es jetzt donnerstags 18 bis 20 Uhr.
Okay. Ja, leider kann es ja nicht gestreamt werden, ne, wegen der Filmrechte.
Genau, das ist das. Ich weiß tatsächlich bis heute nicht, ob es nicht doch möglich wäre, aber es ist uns zu heikel nicht, dass wir dann am Ende von CBS eine Klage ins Haus kriegen.
Ja. Es wäre schön, weil ich könnte mir vorstellen, dass es viele interessiert. Man könnte überlegen, ob man es vielleicht aufnimmt und dann die Szenen rausschneidet.
Das haben wir uns
Ja,
auch
und
nochmal
dann vielleicht
überlegt.
online
Also
stellt.
wir gucken nochmal im Planungsteam, was wir da machen können.
Ja, so auf YouTube oder so, weißt du. Dann kann man irgendwie als Interessierte oder Interessierter dann nochmal reinschauen. Auf jeden Fall klingt das super spannend. Ich finde das so toll, dass ihr das macht. Und gibt doch mal einen anderen Einblick in die Wissenschaft. Weil der Wissenschaft ist einfach interessant. Wie vorhandenes Wissen mit so ganz persönlichen Interessen zusammenschmilzt und dann neue Forschungsfelder entstehen. Das finde ich, hat man an diesem Thema sehr schön gesehen. Ich würde den Aspekt Musik nochmal aufgreifen, den du gerade genannt hast. Ich hatte das im Vorhinein gar nicht gesagt. Jana und ich stellen immer ein Song zum Thema auf unsere Playlist. Wir haben eine Podcast-Playlist. Wäre ein Song für dich gerade so im mentalen Gedächtnis da, den du mit Star Trek oder dem Thema verbinden würdest, dann könnte ich den auf die Playlist setzen.
Ja, da würde ich jetzt tatsächlich auch was aus Star Trek nehmen, weil ich die Star Trek-Musik grandios finde. Und zwar von Star Trek Picard, der dritten Staffel, das Make It So. Das ist ein Orchesterstück, also Soundtrack. Es wird in der Situation gespielt, wo die in der Star Trek Picard-Staffel jetzt alle auf die alte Enterprise kommen. Also sie kriegen überraschenderweise, zeigt Geordi ihnen ihr altes Schiff wieder. Das brauchen sie auch, um das Universum zu retten. Und das finde ich einfach ist ein genialer Soundtrack. Das ist so das beste Stück Musik, was ich so aus Star Trek-Sicht in den letzten Jahren gehört habe. Mein Kompliment auch an den Komponisten. Ich glaube, der ist sogar Deutscher.
Sehr schön. Vielen Dank. Man merkt dir die Begeisterung wirklich förmlich an. Ich kann das auch sehen hier. Sehr gut. Ich setze auch einen Song drauf, und zwar den Song Arrival von Mike Oldfield. Ein ganz alter Song. Den habe ich jetzt nochmal rausgekramt, weil der Film Arrival mir jetzt ganz viel auch aufgeploppt ist im Gedächtnis. Das war eher was, womit ich mich jetzt verbinden könnte, wo ich eher einen Bezug habe. Weniger zu Star Trek, aber das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Ja, ein alter Song, der aus meiner Kindheit stammt oder beziehungsweise mich in meiner Kindheit begleitet hat. Und wir haben die Schallplatte, da ist wieder die Platte, ganz oft gehört damals in unserer Zeit, als wir noch Kinder waren und noch nicht an Linguistik gedacht haben. Wir, das ist also meine Schwester und ich, Grüße gehen raus. Und ja, ich danke dir sehr, Markus. Also ich konnte wirklich hier spüren, wie sehr dich dieses Thema interessiert. Und ich hoffe, dass die Zuhörenden das auch mitbekommen haben und haben einen kleinen Eindruck davon bekommen, welche Forschungsfragen man sich als Linguist und Linguistin stellen kann. Und ich verweise nochmal auf die Ringvorlesung und hoffe, dass vielleicht auf YouTube mal was zu sehen sein wird. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit diesem Thema und verabschiede mich für diese Folge und wünsche euch eine gute Zeit. Euer Host Silber Ladewig und der Gast.
Markus Tönjes und ich sage nochmal, nicht nur Star Trek ist cool, Linguistik ist auch cool, lohnt sich immer Linguistik zu studieren. Linguisten können fast alles.
Das ist, finde ich, super, dass du das sagst. Das haben wir, glaube ich, hiermit heute auch bewiesen. Also bis bald. Tschüss.